Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, nachts im Radio und jederzeit als Podcast. So, ganz langsam, ganz langsam können wir schon mal anfangen, zurückzuschauen auf dieses Jahr, oder? Zum Beispiel auf die, ja, vielleicht wichtigste Debatte der Kunstwelt, nämlich die um die Documenta. Und was wir aus ihr mitnehmen, aus dieser Debatte fürs nächste Jahr, das beschäftigt uns. Wir sind dafür in Hamburg und in Berlin, um mit Leuten zu reden, die uns da weiterhelfen können. Und noch was, was wir vielleicht aus diesem Jahr mitnehmen, nämlich die Debatte darum, wie die Kultur nach Corona und Energiekrise in Zukunft finanziert wird. Wir sind zu Besuch in Leipzig, um uns die Debatten dort anzuhören. Und noch mehr, wir sind auch zweimal in großen Kunstmuseen in New York und in Berlin, um uns bemerkenswerte Dinge anzuschauen. Nochmal Documenta. Ist zwar schon Geschichte, aber ein Blick zurück lohnt doch nochmal. Das tun wir gleich, indem wir fragen, warum die Kunstzeitschrift Monopol die heftig kritisierten Kuratoren auf Platz 2 ihrer Top 100-Liste gesetzt haben. Und wir tun es jetzt, indem wir nach Hamburg gehen. Ja, ist nun mal die größte, aber auch umstrittenste Kunstausstellung dieses Jahres, diese Documenta. Also hören wir doch mal, was da heute Abend mit etwas Abstand verhandelt wurde. Hamburg natürlich kein Zufall, weil dort Ruan Grupa, also die Kuratorengruppe, eine Gastprofessur, zumindest zwei von ihnen, an der Kunsthochschule haben. Haben wir auch schon darüber gesprochen. Heute also haben Soziologinnen, Juristen und Kulturwissenschaftler noch einmal zurückgeschaut und versucht zu verstehen, welche Lehren wir aus dieser Debatte auch für die Zukunft ziehen können. Mittendrin unser Korrespondent Axel Schröder. Was konnte diese Debatte noch Neues hinzufügen?
Na, also für mich habe ich mitnehmen können, dass man die Documenta 15 tatsächlich auch ohne harte Frontstellung diskutieren kann. Also ohne diese Fokussierung auf einzelne Protestplakate, sind die jetzt antisemitisch oder nicht? Hat der Künstler es antisemitisch gemeint oder nicht? Diese Fragen haben ja dann tatsächlich in diese Konfrontation geführt und spannender und viel erkenntnisreicher ist es in meinen Augen, wenn die Debatte eben über diese 5, 6 Ausstellungsstücke, die dann kritisiert wurden, hinausgeht. Und das ist heute Abend passiert am Hamburger Institut für Sozialforschung. Und vor allem wurde da nochmal rausgestellt, was war denn das eigentliche Konzept von Rua Grupa, von diesem Künstlerkollektiv? Es wurde nochmal auf das Lumbung-Prinzip eingegangen, also auf die Themen Nachhaltigkeit, Auflösung von Hierarchien, kollektive Entscheidungsfindung. Und da war man sich hier in Hamburg schon einig, dieses Konzept, das ist aufgegangen. Das hatte heute Abend die Soziologin hier an der Helmut-Schmidt-Uni, Theresa Coloma-Beck, nochmal betont. Die sagte, das war für alle eine Herausforderung, auch fürs Publikum. Aber diese harte Debatte, die fand vielleicht im Feuilleton statt oder im Akademischen, aber das Publikum hat diese Herausforderung und vielleicht manchmal auch die Provokation angenommen und ganz gut verdaut.
Und dann wurde ja auch debattiert in all den Monaten über das Thema Kunstfreiheit, wenn bestimmte Werke nicht gezeigt werden sollen, die ja zum Teil abgenommen worden sind oder die von Gremien die Empfehlung bekommen haben, sie nicht mehr zu zeigen oder sie zumindest in einem anderen Kontext zu zeigen. Das ist ja auch immer ein schmaler Grat. Wie wurde das diskutiert?
Ja, also es wurde diskutiert zum Beispiel auch anhand dieser Tokyo Reels. Das war ja ein Zusammenschnitt von, ich sag mal, Propagandafilmen gegen die israelische Besatzung, zum Teil aber uralte Filme und eben auf eine künstlerische Art zusammengestellt als künstlerisches Projekt. Und eben diese Filme durften dann irgendwann zum Ende der Documenta dahin nicht mehr gezeigt werden, auf die Empfehlung eines Wissenschaftsteams. Und Kritik kam heute Abend an diesem Vorgehen von Ralf Michaels. Er ist Juraprofessor hier in Hamburg am Max-Planck-Institut und er hat es so formuliert.
Aber aus der Institutionengarantie der Kunstfreiheit heraus war das ein wesentlicher Eingriff, der da vorgeschlagen wurde, zwei Wochen vor Ende der Documenta. Und das muss man auch sehen, ob das Folgen haben wird, inwieweit eben der Staat auch in der Zukunft enger eingreifen möchte in das, was künstlerisch gezeigt werden kann und darf.
Ja, und Michael hat nochmal darauf hingewiesen, auch wenn es schwer fällt, auch ob man es gut findet oder nicht, auch Antisemitismus ist tatsächlich dann in der Kunstfreiheit, von der Kunstfreiheit gedeckt, wenn es eben in einem künstlerischen Rahmen passiert. Da kann man, das kann man gut finden oder nicht, aber auch da gilt Artikel 5, die Kunstfreiheit.
Was ja viele auch debattiert und vielleicht auch kritisiert haben, dass die Antisemitismusdebatte, die ja auch, glaube ich, wichtig und gut war, sie zu führen, dennoch am Ende vielleicht das überdeckt hat, wofür diese Dokumenta ja auch stand. Ich meine, da war ja sehr viel mehr als eben nur das. Das war ja auch der Versuch, eben andere Perspektiven auf die Kunstwelt zu bekommen aus Regionen, die vielleicht nicht so oft gehört werden, eben zum Beispiel Indonesien, wo eben die Kuratorengruppe auch herkommt. Es ging um viele soziale, politische Fragen, Ungerechtigkeiten, Abhängigkeiten. Wie groß ist die Gefahr, inwieweit wurde das debattiert heute, dass diese Debatte eben genau das andere, wofür die Dokumenta ja auch stand, am Ende überdeckt hat?
Ja, das war auf jeden Fall auch Thema heute. Und das Spannende an dem Abend war, dass ja tatsächlich die Dokumenta 15 als Gesamtheit nochmal in den Blick genommen werden sollte. Aber auch in dieser Veranstaltung heute Abend am Hamburger Institut für Sozialforschung, auch da war es wie so ein Sog immerhin zu diesem Antisemitismus-Thema. Und was einige betont haben nochmal, ist, dieses Thema hat letztendlich die ganze Dokumenta vergiftet. Und auch wieder der Ralf Michaels, der Jurist, der hat es heute ganz schön zusammengefasst, wie er den Mechanismus versteht, mit dem dann viele vielleicht dann auch den Antisemitismus benutzen.
Also so ein Zweischritt sozusagen, dass wir erstens sagen, wir reduzieren das hier auf den Israel-Palästina-Konflikt, obwohl es um viel mehr geht. Und zweitens, innerhalb dessen haben wir eine ganz klare Position, die wir gewissermaßen aus der Geschichte heraus haben müssen. Und damit ist es dann möglich, diese ganze Herausforderung letzten Endes gar nicht zur Kenntnis zu nehmen fast. Und das Ganze letztlich diskussionslos gewissermaßen abzulehnen.
Ja, also da müssen wir uns eben nicht mehr damit beschäftigen, was wir vielleicht selber auch mit globaler Ungleichheit zu tun haben, was wir für einen Anteil am Klimawandel haben im Gegensatz zu einem Land wie Indonesien oder anderen Ländern. Das ist halt dann eine sehr, sehr bequeme Art und Weise. Da muss man sich vielleicht kritisch hinterfragen, inwiefern das dann doch so eine Art Reflex ist, wenn man dann sich nur auf den Antisemitismus stürzt.
Also Juristen waren heute Abend dabei, Kulturwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Kunstvermittler, Soziologen, Theresa Kolomo-Beck haben Sie erwähnt. Als Schlussbilanz, wenn man so will, kann man trotzdem sagen, dass dieses Konzept, für das Rohan Gruber gestanden hat und das eben ja in dieser Antisemitismusdebatte am Ende dann doch gelandet ist, eben doch nicht funktioniert hat, doch gescheitert ist. Ist diese Dokumenta 15 am Ende doch gescheitert?
Naja, das ist immer die Frage, welche Risiken will man in Kauf nehmen, wenn man einem Kollektiv mit einem sehr, sehr freien Kunstkonzept sehr viel Raum gibt. Also was tatsächlich in meinen Augen schiefgegangen ist, und das kam heute auch auf dem Panel nochmal zur Sprache, dass man es in der immerhin ja fünfjährigen Vorbereitungszeit der Dokumenta nicht hinbekommen hat, zusammen mit dem Rohan Gruber Kollektiv sich abzustimmen und vielleicht auch Hinweise zu geben, wie bestimmte Dinge hierzulande gelesen werden. Und die andere handfeste Frage ist, wie passt ein sehr freies Konzept wie dieses Lumbung-Konzept der Rohan Gruber Leute in die deutsche Förderlandschaft? Und Theresa Kolomo-Beck, die hat die Frage heute so auf den Punkt gebracht.
Mir fehlt tatsächlich die Fantasie an dieser Stelle, wie man das kuratorische Konzept von Rohan Gruber, das eins des Kontrollverzichts war, zusammenbringen kann, ob das überhaupt möglich ist, mit den Rechenschaftspflichten im Umgang mit öffentlichen Geldern. Ich frage mich, ob das tatsächlich geht. Und wenn das nicht geht, wie man ähnliche Projekte, die ja wichtig sind, in der Zukunft dann, was die für Finanzierungsstrukturen haben können.
Ja, und für alle, die jetzt hoffen, dass auch noch eine Antwort gegeben wurde, da muss ich alle enttäuschen, denn diese Frage wurde nochmal zum Ende der Veranstaltung gestellt und Antworten wurden keine gefunden.
Aber ich glaube, diese Debatte bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Was wir also mitnehmen, auch für die nächste Zeit aus dieser Documenta in diesem Jahr, das war Thema heute Abend im Hamburger Institut für Sozialforschung. Wir haben es gehört, unter anderem Theresa Coloma-Beck war dabei, die Soziologin, aber eben auch Juristen und Kulturwissenschaftler. Und in ganzer Länge und ganzer Schönheit, denn wir waren natürlich da auch vor Ort, ist dieses Gespräch am 4. Dezember ab 1 Uhr bei uns zu hören im Programm oder natürlich auch als Podcast oder unter deutschlandfunkkultur.de, diese Debatte dort in Hamburg mit einem Rückblick noch einmal auf diese Documenta. So, Zeit für Hitparaden. Ja, das muss auch mal möglich sein, auch in der Kunst. Das Magazin Monopol bringt jetzt eine Top 100 heraus. Die wichtigsten Persönlichkeiten im Kunstbetrieb dieses zu Ende gehenden Jahres. Die Chefredakteurin von Monopol ist Elke Buhr. Guten Abend.
Guten Abend.
Bevor wir über die Nummer 1 reden, nämlich die US-Fotografin Nan Goldin, möchte ich erstmal über die 2 reden, womit wir anknüpfen, das, was wir gerade aus Hamburg gehört haben. Also, warum ausgerechnet das international umstrittenste Kuratorenkollektiv des Jahres, Ruan Grupa, so weit nach vorne setzen?
Naja, genau aus diesem Grund. Über wen haben wir geredet in diesem Jahr? Über Ruan Grupa, über ihre Documenta, über die ganzen Debatten, die sich drumherum entsponnen haben. Und wir fanden, dass diese Debatten nicht immer unbedingt fruchtbar waren, aber auf jeden Fall Deutschland sehr viel über Deutschland gezeigt haben. Und außerdem machen wir unsere Liste ja nicht alleine, sondern wir haben auch viele internationale Kuratorinnen und andere Experten aus dem Kunstbetrieb. Und von denen haben viele gesagt, Ruan Grupa muss ganz oben in diese Liste, weil die international sehr beachtet wurden und weil dieses Modell der Documenta, glaube ich, noch wirklich diskutiert werden wird.
Also das ist nicht unbedingt ein positiver zweiter Platz, sondern einfach nur ein Platz, wo es darum geht, etwas bewegt zu haben, eine Öffentlichkeit hergestellt zu haben, Debatten ausgelöst zu haben?
Auf jeden Fall. Also in diesem Fall ist es das.
Auffällig auch auf Platz 8 der Liste, jemand, der nicht unbedingt dem Kunstbetrieb zugezählt werden würde, ich sag mal in einem anderen Kunstjahr, nämlich Miron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, mit dem haben wir auch schon öfter hier Gespräche geführt, der sich sehr involviert hat in diesen Antisemitismus-Skandal auf der Documenta auf Platz 8 dieser Liste, auch ein ungewöhnlicher Name für eine Kunstliste, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, diese Liste zeigt aber und bildet ab, welche Debatten in diesem Jahr das Kunstjahr geprägt haben. Und da war Miron Mendel extrem wichtig, weil er für uns eigentlich die Stimme der Vernunft immer noch war in dieser sehr aufgeheizten Debatte. Und deswegen mussten wir ihn ganz nach vorne nehmen. Wir haben auch zum Beispiel noch Eyal Weizmann drin von Forensic Architecture, den israelischen Künstler, der sich auch sehr, sehr stark eingemischt hat in diese Debatte. Oder Hito Steyerl, die auch damit verbunden ist. Das heißt, dass wir versuchen, auch wirklich diese Diskussion in dieser Liste abzubilden.
Höre ich daraus, also wenn, sage ich mal, wir die ersten 10 uns anschauen, dass die Documenta-Debatte tatsächlich die wichtigste Debatte im internationalen Kunstbetrieb im Jahr 2022 war?
Für uns schon. Also wir sind ein deutsches Kunstmagazin mit internationaler Perspektive und die Documenta ist eine Ausstellung, die in Deutschland stattfindet, aber eine internationale Perspektive hat und sie war nun mal im Zentrum der Debatte in diesem Jahr.
Gut, dann gehen wir nochmal vielleicht ein bisschen internationaler weiter und kommen zu einem anderen, ja durchaus auch sehr politischen Thema, nämlich dem, was Nan Goldin, die berühmte amerikanische Fotografin und Künstlerin, Performerin, gemacht hat in den letzten Jahren, nämlich die Pharmafamilie Sackler anzugreifen, heftig zu kritisieren, die ja ein Vermögen damit gemacht hat mit Medikamenten, die süchtig machen und die auch die Opioid-Krise in den USA mit ausgelöst haben. Sie selbst hat ja offen darüber gesprochen, dass sie für eine gewisse Zeit auch abhängig war von diesen Medikamenten. Warum sie auf die 1 von insgesamt 100 Persönlichkeiten?
Weil unter anderem sie eine der Vorreiterinnen dessen war, dass wir jetzt Museen als einen Ort für politische Debatten und einen Ort des Aktivismus verstehen. Also ihre Kampagne war wirklich wahnsinnig erfolgreich. Die Sacklers sind mittlerweile aus ganz, ganz vielen Museen auch gestrichen. Also der Mäzenatenname ist nicht mehr zu sehen. Und außerdem ist dieser ganze Kampf in diesem Jahr auch festgehalten worden in einem Film von Laura Poitras, die in Cannes dafür gewonnen hat. Das ist das eine.
Die auch auftaucht in ihrer Liste.
Genau, die ist auch in der Liste. Und auf der anderen Seite hat aber Nan Goldin jetzt gerade auch eine fantastische Ausstellung in Stockholm eröffnet. Das heißt, uns ist auch wichtig, dass auch künstlerisch was passiert ist. Und das kann man bei ihr auf jeden Fall sagen. Also auch inhaltlich ist einfach ihre Kunst, die sich ja sehr empathisch den Subkulturen, den Queeren, auch den Schwachen der Gesellschaft widmet, gerade wirklich total up to date.
Und sie hat ja mit ihrer heftigen Kritik an Sackler, an dieser Familie, die, Sie haben es ja schon erwähnt, auch im Kunstbetrieb ein wichtiger Name ist. Gerade in den USA sind das ja Riesensponsoren mit vielen Millionensummen, die in den Kunstbetrieb, auch in Museen und vieles andere gesteckt werden, da wirklich nochmal diesen Kunstbetrieb offenbar durcheinander gewirbelt. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch auf die Nummer 19. Wir rutschen mal ein bisschen weiter nach unten, aber auch bemerkenswert. Keine konkreten Personen, aber all jene, die sich auf die Straße kleben und eben nicht nur, sondern auch Kunst bewerfen. Also Aufstand letzte Generation, darüber haben wir auch schon ausführlich hier gesprochen. Und die liegen bei Ihnen, ausgerechnet die, die tatsächlich Kunstwerke gefährden mit ihren Aktionen, sind in ihrer Liste der Top 100 der wichtigsten Persönlichkeiten im Kunstbetrieb zu finden. Warum?
Auch hier stimmt wieder die Logik, über wen haben wir gesprochen, über wen haben wir diskutiert, über wen waren wir wütend, wen haben wir unterstützt, die Klimakleber. Also das ist einfach ein...
Wir reden wieder drüber.
Genau, ja. Und das ist ganz viel Thema, was ganz viele Leute bewegt. Und wenn man es mal positiv drehen möchte, kann man sagen, die Klimakleber zeigen uns, wie wichtig uns die Kunst ist. Und das ist ja etwas, was auch immer unser Anliegen ist.
Eine recht politische Liste, oder?
Ja, die Kunst ist halt in diesem Jahr einfach wahnsinnig politisch, aber genau deswegen sind ja zum Beispiel auch Persönlichkeiten da, die wir einfach für ihre Kunst schätzen, wie zum Beispiel Francis Alüs, einer meiner Lieblingskünstler auf Platz 3, und Cecilia Alemanni, die Kuratorin der Venedig-Biennale, die in diesem Jahr auch sehr wichtig ist und wo auch ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die da große Auftritte haben, in unserer Liste vertreten sind.
Elke Buhr, Chefredakteurin des Magazins Monopol, über die Top 100 der wichtigsten Persönlichkeiten im Kunstbetrieb, diese zu Ende gehenden Jahres, zu finden natürlich in der aktuellen Ausgabe. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich einfach gerne noch bei der Kunst bleiben. Da waren wir ja gerade. Es gibt nämlich einen neuen Grund, ins Berliner Bode-Museum zu gehen. Also das Skulpturenmuseum an der Spitze der Museumsinsel, das mit der Kuppel, die mit Kupfer bedeckt ist. Dort kann man sich jetzt mit den Werken direkt unterhalten. Also ich meine keinen inneren Dialoge der Kunstfreunde, die ja viele Menschen mit den Werken führen, klar, sondern ein richtiger Dialog, zumindest mit einer neuen App. Simone Reber hat sie ausprobiert.
Servus Reisender und grüß Gott. Was führt euch in dieses hohe, wenn auch nicht geweihte Haus?
Die vier Evangelisten des Münnerstädter Altars von Tillmann Riemenschneider gehören zu den Höhepunkten beim Rundgang durch das Berliner Bode-Museum. Wenn man die vier Prediger in der neu entwickelten App Perfect Match liked, schreibt Markus als erster seine Begrüßung in den Chat und klopft dann schriftlich die Vorkenntnisse seines Dates ab.
Jeder kannte mein Evangelium in- und auswendig. Ich beschrieb als erster das Leben, Leiden und Sterben Jesu. Ich hoffe, ihr wisst zumindest, wie viele Kapitel mein Werk umfasst.
Die Besucherin hat die Wahl. Wenn sie die ehrliche Antwort, keine Ahnung, anklickt, reagiert Markus fassungslos. Ein Wortspiel, denn Fassung nennen die Kunsthistoriker die farbliche Gestaltung der Figuren. Wir erfahren, dass die vier Evangelisten erst nachträglich vom Bildhauer Veit Stoß gefasst wurden. Bei noch mehr Ignoranz verabschiedet sich Markus allerdings und geht seinen Löwen füttern. Tillmann Riemenschneider konnte davon ausgehen, dass die Gläubigen in der Kirche die Bedeutung seiner Altarfiguren kannten. Anders das Museum von heute. Maria Lopez van Joel, Kuratorin am Bode-Museum, hat für die Bildunterschriften auf den Schildern nur 400 Zeichen zur Verfügung. Deshalb war sie auf der Suche nach einer neuen Form der Vermittlung.
Wir vergessen immer wieder, dass die Objekte, die wir in Museen sehen, die wurden nicht für das Museum gemacht. Die wurden für anderen Orten mit einer Funktion sehr oft gemacht und sie sind einfach nicht zu erkennen in der normalen Ausstattung eines Museums. Aber diese Biografien, diese Geschichten, die diesen Objekten mitnehmen, die erzählen unsere Geschichte, die Geschichte Europas.
Die Berliner Museumsinsel hat schon immer Tradition und Fortschritt miteinander verbunden. Zu ihren Besonderheiten zählt, dass die S-Bahn hörbar zwischen den Museen hindurchfährt. Die App Perfect Match entstand aus der Zusammenarbeit mit der Entwicklerfirma GameLab Berlin und der Universität Greifswald. Dort interessiert sich Isabel Dolle-Zalek, Professorin für Kunstgeschichte, besonders für die Frage, wie viel wissenschaftliche Erkenntnisse sich mit Hilfe einer App vermitteln lassen. Die Greifswalder Studierenden verfassten eine Art Lebenslauf für ausgewählte Exponate. Objektbiografien sollen neue Geschichten auf emotionale Weise erzählen.
Zwischen heute, dem Moment, den wir hier sehen im Museum, und der Herstellung dieser Werke ist irrsinnig viel passiert. Die Objekte tragen im Grunde diese ganzen Zeitschichten in sich. und erzählen davon, wenn man denn nur hinguckt. Und das haben die Studierenden versucht zu tun, indem sie Spuren vergangener Zeiten recherchiert haben und haben versucht, dann das Museumsnarrativ, um all diese Geschichten zu ergänzen.
Die Dialoge für Riemenschneiders Evangelisten hat Florian Krüger geschrieben, Student an der Uni Greifswald. Die Arbeit an der App hat bei ihm selbst einen Perspektivwechsel ausgelöst.
An meinem Objekt mit das Beste zu erfahren war, wie wandelbar die Objekte sind über die Zeit und wie viel Wandlung sie durchgemacht haben, von verschiedenen Farbfassungen bis hin zu heute überhaupt keine Farbe mehr dran, sondern einfach nur holzsichtig und hier was abgebrochen, da was ergänzt. Und jetzt, wie es im Museum steht, hat das ja immer diesen geheiligten Eindruck, so war es auf alle Ewigkeit gedacht, aber nein, das ist eine wilde Mischung sein kann.
In der App sprechen ausgewählte Werke die Besucher direkt an. Die Madonna mit Kind von Michel Ehrhardt aus dem Jahr 1480 erzählt von ihrer Entstehung und erklärt, warum sie eine Delle im Kopf hat. Sie offenbart aber auch die Unsicherheit ihrer Provenienz. Der heilige Franziskus zeigt seine Stigmata in dem prächtigen Altar von Andrea della Robbia. Wir können jetzt die Geschichte des Altars verdeutlichen, sagt Maria Lopez Funchal.
Der war teilweise zerstört während des Zweiten Weltkriegs, weil der wurde in 21 kleine Teile geteilt und viele von denen wurden nach Russland gebracht nach dem Krieg und sind dort bis zum 58 geblieben. So wurde geteilt wie Berlin, wie Deutschland.
Nicht alle in der amüsanten App aufgeführten Werke stimmen einem Date zu. Aber wer sein Perfect Match gefunden hat, darf es am Ende für die eigene digitale Sammlung fotografieren. Ohne Blitzlicht, versteht sich.
Also noch ein Grund mehr, auf die Museumsinsel zu kommen, nach Berlin, ins Bode-Museum. Perfect Match, so heißt diese neue App, die es ab sofort gibt für iPhones und für Android-Handys. Und Simone Reber hat sie schon mal für uns ausprobiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Oliver Thoma.
Der frühere Kölner Opernintendant Michael Hampe ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren in seiner Wahlheimat Schweiz, wie der Wienern Verlag von der Familie erfuhr. Der gebürtige Heidelberger war unter anderem bis 1995 zwei Jahrzehnte lang Intendant der Oper Köln, ebenso Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Er hat als Opernregisseur auf zahlreichen Bühnen in aller Welt inszeniert, sowie bei Festivals etwa in Salzburg, Edinburgh und Ravenna. Als Regisseur arbeitete er unter anderem mit Herbert von Karajan, Riccardo Muti und Hans-Werner Henze zusammen. 4 Wochen nach der Kartoffelbrei-Attacke von Klimaaktivisten auf ein Bild von Claude Monet im Potsdamer Museum Barberini hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Gegen die Aktivisten werde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt, bestätigte der Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft. Dies kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren geahndet werden. Ende Oktober hatten 2 Mitglieder der Gruppe Letzte Generation das mit Schutzglas versehene Gemälde attackiert. Sie forderten von der Politik wirksamere Maßnahmen gegen den Klimawandel. Der ehemalige Disney-Vorstandsvorsitzende Bob Iger kehrt an die Spitze des Medienkonzerns zurück. Iger, der 2021 nach 15 Jahren als Unternehmenschef in den Ruhestand ging, werde für 2 Jahre als CEO fungieren, teilte die Unternehmensleitung mit. Disney-Geschäftsführer Bob Chapek werde die Firma ab sofort nicht mehr führen. Chapek steuerte Disney durch die Pandemie, enttäuschte aber mit anhaltenden Verlusten beim Streamingdienst Disney. Katharina Wilhelm.
Hinter den Kulissen hatte es offenbar immer wieder Unstimmigkeiten über den Führungsstil von Bob Chapek gegeben. Wie mehrere Medien berichten, soll es dabei unter anderem um den Streit zwischen Disney und der Schauspielerin Scarlett Johansson gegangen sein. Diese hatte Kritik daran geübt, dass ihr Film Black Widow gleichzeitig bei Disney und im Kino erschienen war. Dies habe nicht in ihrem Vertrag gestanden, hieß es. Disney und Johansson einigten sich schließlich außergerichtlich. Auch der Umgang mit dem homosexuellenfeindlichen sogenannten Don't Say Gay-Gesetz in Florida habe zu Missmut geführt.
Die Axel Springer-Vorständin Ulrike Handel verlässt das Unternehmen nur wenige Monate nach ihrem Start. Man habe einvernehmlich entschieden, dass sie zum Jahresende ihr Vorstandsmandat niederlege, teilte der Medienkonzern in Berlin mit. Handel ist bislang unter anderem für die journalistischen Flaggschiffmarken Bild und Welt zuständig. Wie das Magazin Horizont berichtet, war Handel nicht einverstanden mit dem geplanten Umbau des nationalen Mediengeschäfts. Nun wird ihr Ressort nach Unternehmensangaben aufgeteilt. Die Gruppen Bild und Welt soll im Vorstand ab sofort der Springer-Chef Matthias Döpfner verantworten. Der Vorstand wird mit Handelsweggang wieder von 5 auf 4 Mitglieder verkleinert.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten hier bei Fazit der Kultur vom Tage. Vielen Dank. Corona und die Energiekrise, gleich zwei Dinge haben den Kulturbetrieb durcheinandergewirbelt. Gewissheiten sind verloren. Vieles ist nicht mehr selbstverständlich und zu allem Überfluss hat sich das Verhalten des Publikums, also auch von uns, entscheidend verändert. Viele gerade kleinere und auch mittelgroße Veranstaltungen sind einfach geringer besucht. Darüber haben wir auch schon berichtet. Einige Institutionen müssen umdenken und vor allem steht die Frage, wohin geht das Geld in Zukunft? Nehmen wir Leipzig zum Beispiel. 600.000 Einwohner, reiche Kulturszene, eine der agilsten Orte im Osten der Republik. Ebenso als Beispiel. Dort saßen heute die Kulturausschussvorsitzende des Deutschen Städtetages und gleichzeitig Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke zusammen mit dem Soziologen Dieter Haselbach, um eine ganze Diskussionsreihe zu eröffnen, wo es um die Zukunft von Kulturpolitik geht. Unser Korrespondent Alexander Moritz hat sich das Ganze angehört. Also, da haben wir die beiden Stressfaktoren, Corona-Folgen und die Energiekrise. Welches Stimmungsbild haben Sie heute Abend in Leipzig da wahrgenommen?
Ja, also von einem flächendeckenden Kollaps, wie die Veranstaltung etwas reißerisch überschrieben war, da habe ich noch nicht wirklich etwas spüren können. Aber einige Kulturstätten hier in Leipzig, die machen sich nach Corona doch ernsthafte Sorgen um das eigene Fortbestehen. Das war so das Stimmungsbild unter den rund 50 Personen aus der Leipziger Kulturszene, die heute Abend dabei waren, von Konzertlocations, Off-Theatern, Jazzclubs. Ganz quer durch die Bank. Tatsächlich existenziell sind die Sorgen beispielsweise bei Markus Tschügern, der ist Gründer des Neuen Schauspiel, einer freien Theaterbühne im Leipziger Westen.
Nach Ende der Pandemie war man natürlich erstmal so ein bisschen hoffnungsvoll am Durchstarten und haben aber sehr schnell gemerkt, dass eben wirklich wahrscheinlich noch nicht mal ein Drittel an Zuschauern. Und das bringt uns jetzt im Moment, und wenn wir noch hochrechnen, was dann jetzt an Energiekosten auf uns zukommt, wirklich an so einem Punkt, wo wir, wenn wir jetzt rechnen, eben einfach merken, das schaffen wir jetzt noch so über die ersten Wintermonate und dann wird's schwierig.
Ja, noch andere Kultureinrichtungen der freien Szene, die also nicht regelmäßig Fördergelder vom Staat bekommen, sondern vor allen Dingen von ihren Umsätzen abhängen, die fürchten natürlich jetzt empfindliche Einbußen, wenn die Inflation weitergeht und Menschen weniger Geld für Kultur ausgeben, gleichzeitig aber die Kosten für Energie, aber auch für das Personal steigen. Es sei also an der Zeit, ganz grundsätzlich darüber zu sprechen, wie soll denn die öffentliche Hand, wie soll der Staat, die Stadt, das Land Kultur fördern, wo soll das Geld hinfließen? Und da müsste man ziemlich umdenken. Dafür hat, Sie haben es angesprochen, der Soziologe und Kulturberater Dieter Haselbach heute Abend plädiert.
Was sagt denn der Abend am Ende? Also was ist denn das Hauptproblem bei der Kulturförderung? Das wird ja eine Debatte sein, die ja weit über dieses Jahr hinausgeht.
Ja, das hat man heute nur so an Ansätzen gemerkt oder es wird natürlich weitergehen. Den Aufschlag hat, wie gesagt, Haselbach gemacht. Der Soziologe hat klargestellt, für ihn ist Corona eigentlich nur ein Symptom einer strukturellen Krise, die viel, viel tiefer liegt. Der Kultursektor, da hätte man im Prinzip jahrelang Institutionen gefördert, die am Bedarf so ein bisschen vorbeigehen. Also wir wissen ja, Theater, Orchester, Bibliotheken, das ist alles ein Zuschussgeschäft. Das lebt nur deswegen, weil der Staat dafür Geld ausgeht. Und Haselbach hat da ja kein gutes Haar dran gelassen. Er hat gesagt, die alte Förderpolitik ist weitestgehend gescheitert. Die meisten Menschen wollen eben etwas anderes sehen als diese Hochkultur und hat sich dann exemplarisch an der Oper festgehängt und hat gesagt, das sei lediglich ein Fest der bürgerlichen Stadtgesellschaft.
Was genau ist der gesellschaftliche Auftrag der Oper? Warum ist uns das als Stadtgesellschaft so viel wert? Sie sagen, es würde was fehlen, wenn sie nicht da ist. Ja, das ist immer das Argument. Theater muss sein, sagte der Deutsche Bühnenverein über 20 Jahre. Er hat aber nie gesagt, wozu es sein muss.
Also ein bisschen überspitzt kann man so zusammenfassen seine Position. Die freie Szene, die sei ja ohnehin viel innovativer als die verschnarchten Ensembles an den Institutionen. Und da müsste man sich jetzt eben ehrlich machen und fragen, wo man das Geld am besten hinlenkt, weil in Zukunft wird das Geld ja eher weniger als mehr sein. Dafür gab es allerdings im Saal auch viel Widerspruch. Nicht zuletzt eben von Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke, die hat da gleich eine Lanze gebrochen für die großen Häuser, von denen Leipzig ja auch einige hat.
Also weniger Geld für die Kultur, das würde dann ja sozusagen alle Bereiche betreffen, nicht nur die sogenannte Hochkultur, sondern eben auch die Off-Szene, das haben Sie ja auch schon thematisiert, die verschiedenen Empfänger sozusagen des Kulturgeldes. Gleichzeitig haben wir ja wirtschaftliche Schwierigkeiten, die vor denen ja sozusagen ganz Deutschland steht, bei weitem nicht nur Leipzig, sinkende Steuereinnahmen, womöglich höhere Sozialausgaben, und für die Kultur könnte dann eben weniger Geld zur Verfügung stehen. Wurde denn klar, denn Skardjenike war ja dabei, Leipzigs Kulturbürgermeisterin, wie sich die Stadt auf diese Situation in der nächsten Zeit vorbereitet?
Man sieht natürlich auch dort die Entwicklung des Haushalts, dass es weniger Geld sein wird. Allerdings die Diskussion, ob man Geld umverteilt, also ob man quasi von den großen Playern, wie beispielsweise dem Gewandhausorchester oder der Oper hier in Leipzig, die ja alles städtische Einrichtungen sind, wo auch der absolute Löwenanteil der öffentlichen Förderung hinfließt, ob man dort etwas einspart, um beispielsweise die freie Szene besser durch die Krise zu subventionieren, sage ich mal. Vor dieser Diskussion hat sich die Kulturbürgermeisterin hier noch einigermaßen gedrückt.
Wir können nicht im vorauseilenden Gehorsam jetzt Kürzungsszenarien entwickeln. Das geht schief. Damit gefährden wir erst recht die Kultureinrichtungen. Wir stellen uns gut auf, wir machen das miteinander. Wenn wir in haushalterische Schwierigkeiten kommen, in der gesamten öffentlichen Kulturlandschaft, dann wird die Zeit sein, das zu diskutieren. Und wir sind es im Moment noch nicht. Und insofern ist alles andere ein bisschen Schwarzmalerei. Und
ja, das war also das Fazit des Abends. Die Thesen und Forderungen nach grundlegendem Umbau der öffentlichen Förderung wurden zwar vorgetragen, aber ausdiskutiert ist das Ganze noch lange nicht.
Also sie hat gewarnt vor Schwarzmalerei, aber wenn ich mir so den Titel anschaue, den haben Sie ja kurz erwähnt, Alexander Moritz, der ja eigentlich über diese Veranstaltungsreihe steht, nämlich Kulturkollaps. Ja, also da kriegt man ja schon so ein bisschen Angst, wenn man das hört. Wie soll es da weitergehen bei dieser Reihe?
Die ist jetzt auch Teil der Bemühungen der Stadt. Das wird finanziert aus dem Neustart Kulturprogramm, also auch des Bundes. Da sollen es weitere Diskussionsforen geben, organisiert eben von Vertretern der freien Szenebetriebe hier in Leipzig. Es soll auch einen regelmäßigen Stammtisch geben, wo man sich einfach untereinander austauscht. Und bei der nächsten Podiumsdiskussion Ende Januar wird dann unter anderem der Intendant der Oper Leipzig zu Gast sein und der deutschlandweit tätige Jazzfunktionär Rainer Michalke. Auch sie sollen diskutieren, wie es weitergeht mit der öffentlichen Kulturförderung. Was braucht man, was muss man weglassen?
Also am Beispiel von Leipzig die Zukunft der Kulturförderung nach der Corona-Krise und angesichts der Energiekrise und der steigenden Preise und auch dem Kampf um Kulturmittel in der Zukunft. Alexander Moritz war für uns in Leipzig dabei, als da die Kulturbürgermeisterin und der Soziologe Dieter Haselbach miteinander debattierten. Vielen Dank. Fazit, die Kultur vom Tage. Ach, es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach, gerade als Künstler. Da heißt man genau so und wird immer durcheinander gebracht oder muss sagen, nein, ich bin der andere. Steve McQueen zum Beispiel, berühmter Schauspieler und berühmter Künstler. Gut, da ist es etwas einfacher, weil der eine ist seit über 40 Jahren tot und der andere mitten im Leben. Schwieriger wird es bei Nick Cave. Die beiden sind gleich alt, der Musiker und der Künstler. Das Guggenheim-Museum in New York hat sich für den Künstler entschieden, aber ganz ohne Sounds geht es auch nicht. Andreas Roberts hat sich umgeschaut.
Zwei Performance-Künstler in Kostümen aus langen schwarzen Fäden, die beim Bewegen ein metallisches Rauschen erzeugen. Mal machen sie sich ganz klein wie wimmernde Kuscheltiere, dann wieder riesengroß wie außerirdische Teermonster. In wirbelnder Ekstase ringen, hüpfen und tanzen sie miteinander, als seien sie ein Wesen mit tausenden von vibrierenden Fühlern. In Filmen kann man Nick Cave Soundsuits in seiner Ausstellung For Othermore in Aktion erleben. In Gestalt zum Beispiel sieht man zwei bizarre Wesen in silbernen Anzügen aus metallenen Unterlegscheiben und glitzernden Pailletten. Ihre Köpfe haben imkerartige Hüte, die Vorderfronten bestehen aus hölzernen Rechenschiebern, mit denen sie je nach Kopfbewegung laute ratternde Geräusche machen können, mal aggressiv, mal zärtlich. Nick Cave Soundsuits haben ihn weltbekannt gemacht. Dabei lag ihr Ursprung in einem traumatischen Erlebnis, wie Chefkuratorin Naomi Beckwith erzählt.
In 1992, Like many people around the world, Cave was incredibly shocked and hurt to see the beating of Rodney King.
Es war 1992 und wie viele andere Menschen auf der Welt war Cave erschüttert, wie Rodney King von der Los Angeles Polizei zusammengeschlagen wurde. Er hatte gerade eine neue Stelle angetreten und als er dort am Morgen reinkam, hat niemand mit ihm darüber gesprochen, was sie am Abend vorher alle in den Nachrichten gesehen hatten.
So here he is with his colleagues sitting silent.
Er konnte das Schweigen nicht ertragen und begann aus gefundenen Baumzweigen aus einem nahegelegten Park einen Mantel zu machen.
And that cloak, he said, became a kind of suit of armor, something to protect him.
Dieser Mantel wurde seine Rüstung, etwas, das ihn beschützen konnte, das seine Identität als schwarzer Mann verbergen konnte. Wenn er ihn trug, machte er Geräusche. Und diese Geräusche wurden seine Antwort auf das Trauma des Videos. Er konnte nicht über seine Erfahrung reden, er konnte nicht über seine Gefühle reden, aber er konnte sich bewegen und Geräusche machen. Das wurde sein Protest.
But he could move, and movement and sound was his kind of protest.
Gefühle hörbar machen, Identitäten wechseln, sich verstecken können. Aus dem ersten Soundsuit vor 30 Jahren sind mittlerweile mehr als 500 geworden. Viele von ihnen sind bunt und schrill. Sie helfen Cave, der bildender Künstler und Modedesigner ist, der grimmigen Realität etwas Positives und Schönes entgegenzusetzen. Die New York Times nannte ihn kürzlich sogar Amerikas fröhlichster und kritischster Künstler.
Cave
glaubt, dass er mit seiner Gabe der Schönheit und seiner Fähigkeit, mit seinen Händen etwas Schillerndes und Lichtes erschaffen zu können, etwas Notwendiges für die Welt tut. Aber er möchte auch, dass jeder weiß, dass diese Leichtigkeit aus der Dunkelheit des Traumas kommt, das er fühlt.
That lightness comes from the darkness of the trauma that he feels.
Besonders faszinierend ist Caves großformatige Installation Wall Relief, die von der Ferne wie ein Gemälde von Jackson Pollock aussieht. Eine wilde Welt aus getropfter Farbe. Doch beim Näherhinsehen entpuppt sich die Farbe als ein barockes Universum aus Perlen, Porzellanvögeln, Grammophontrichtern, gefundenem Ramsch, Plastikblumen und Messingtürbelägen. Mit Nick Cave zeigt das Guggenheim einen außergewöhnlichen schwarzen Künstler, der nach 30 Jahren nationaler und internationaler Anerkennung nun endlich auch in New York in einer Retrospektive zu sehen ist. Für Kuratorin Naomi Beckwith, die erste schwarze Chefkuratorin des Guggenheim, brauchte es in den New Yorker Museen ein ernsthaftes Umdenken.
It takes years to put together a museum project. But I do believe in many ways all of us were asking similar questions.
Es braucht Jahre, eine Ausstellung auszurichten. Und ich glaube, in vielerlei Hinsicht haben wir uns schon vor George Floyd alle dieselbe Frage gestellt. Was sind die Kunstgeschichten, denen wir bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt haben? Und welche ethische Position haben wir als Institution historisch eingenommen? Warum war unsere Ethik, die sich um die Pflege von Objekten dreht, nicht in der Lage, auch an unser Publikum zu denken und sich um unsere Künstler zu kümmern?
Die Frage kann also nicht sein, wo kommen plötzlich all diese schwarzen Künstlerinnen und Künstler her, sondern sie muss lauten, warum sehen wir sie erst jetzt? Das Guggenheim hat mit dieser Ausstellung Versäumtes nachgeholt. Hoffen wir, dass es so weitergeht.
Andreas Roberts aus New York, aus dem New Yorker Guggenheim. Dort ist bis April also der Künstler Nick Cave zu sehen. So, und jetzt habe ich noch richtig schlechte Nachrichten für Bahnfahrer. Keine Verspätung, kein Ausfall, sondern das Ende einer publizistischen Legende. Die Feuilletons berichten davon und Klaus Bukatzky hat sie gelesen.
Sind Menschen glücklicher, wenn sie lesen können? Fragt die Tageszeitung Taz. Glück ist eine sehr individuelle Frage, antwortet die Germanistin und Pädagogin Christine Bieskamp und weist auf eine Studie der Universität Hamburg hin, die besagt, dass in Deutschland 6,2 Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren nicht ausreichend lesen und schreiben können, um ihren Alltag selbstständig zu bewältigen. Also das ist jeder Achte. Und das sind natürlich viel zu viele. Aber denen, die nicht nur lesen können, sondern auch gerne lesen, wird jetzt ein Blatt aus den Händen gerissen. Das gedruckte und sehr gut gemachte Kundenmagazin der Bahn, wie die Tageszeitung Die Welt, DB Mobil, mit seinen mehr als 1 Million Leserinnen und Lesern lobt. Die Dezembernummer wird die letzte Papierausgabe sein, die in den Zügen ausliegt, wie die Bahn mitteilt, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. In Zukunft gibt es DB Mobil nur noch online. Ein kleiner Lichtblick, ein sympathischer Begleiter auf den Bahnstrecken der Republik, so beschreibt Christian Meyer in der Welt das Magazin. In der zumindest häufig entspannten Situation im Zug war die Zeitschrift eine gute Variation im ewig gleichen Ablauf zwischen Smartphone, Laptop, Buch und aus dem Fenster gucken. Und bei Verspätungen konnte man sich dran festklammern. Also fast andauernd. Elon Musk hat sich für 44 Milliarden Dollar einen Vergnügungsdampfer gekauft mit verwaister Brücke, dessen Maschinenraum brennt. Lesen wir in der Süddeutschen zu dem Chaos, das sich nun bei dem nie gedruckten und stets nur digitalen Medium Twitter abspielt. Nur wenige in Deutschland nutzen Twitter, denn in den meisten Haushalten müssen beide Elternteile hart arbeiten und doch ist es also ein Leitmedium, meint Micky Beisenherz. Gestaltet von all den Journalisten und Journalistinnen, die das, was sie bei Twitter über die Gesellschaft zu lernen glauben, wirklich für die echten Probleme der Menschen halten und es dann also getreulich weitergeben an die anderen Leader. Der Autor und Talkmaster Micky Beisenherz darf sich mit seinen 300.000 Twitter-Followern und Followerinnen wahrlich auch als ein Leader bezeichnen. Hier bekomme ich Neues aus den überraschendsten Ecken der Welt zugespielt, lese kluge, spitze und wilde Gedanken von Journalistinnen und Journalisten von links bis rechts. Auf diese Fülle mag ich nicht verzichten. So viele schlaue, lustige und warmherzige Menschen habe ich hier kennenlernen dürfen. Da können wir ja fast neidisch werden. Neid bezieht sich auf etwas, was man haben möchte, aber nicht haben kann, klärt uns da passenderweise die Neue Zürcher Zeitung auf. Eifersucht auf das, was man hat, aber nicht verlieren möchte, macht uns Sarah Pines den Unterschied zwischen Neid und Eifersucht deutlich. Und sind wir nicht alle eifersüchtiger und neidischer denn je? Heute, wo soziale Netzwerke aufwendige und oft trügerische Collagen des Selbst sind, die vor allem eines bewirken, Eifersucht und Neid, oft verschwimmen die Grenzen auf alles, was wir haben möchten. Deshalb lesen wir eben auch lieber das Bahnmagazin DB Mobil, als uns bei Twitter auszutoben. Eifersucht schafft sich ihre eigenen, unantastbaren Wahrheiten, meint Sarah Pines jedoch. Liebe und Wut, die beiden anderen großen Gefühle, werden von der Eifersucht verstärkt, hochgeschraubt, wild gemacht. Nein, dann doch lieber mit der Bahn fahren und alle Verspätungen ganz ruhig und ohne Wut ertragen.
Klaus Bukatzky, die Feuilletons zuerst bei uns. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Nachts im Radio und immer und überall als Podcast.